nun kommen wir zu Johannes 3, Verse 22 und folgende. Jetzt geht es um Johannes den Täufer. Noch einmal, wir hatten bereits in Kapitel 1 den Täufer vor uns. Und zwar möchten wir da vielleicht noch ganz kurz in Erinnerung rufen, wie er dann den Herrn Jesus eingeführt hat in Israel. 1, Vers 29, liest das jemand?
Des folgenden Tages sieht er Jesus zu sich kommen und spricht: Siehe das Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt wegnimmt. Dieser ist es, von dem ich sagte: Nach mir kommt ein Mann, der mir vor ist, denn er war vor mir. Und ich kannte ihn nicht, aber auf dass er Israel offenbar werden möchte, deswegen bin ich gekommen mit Wasser taufend.
Jawohl. Also, er hat ganz klar sich gesehen als nur als Vorläufer, der den Messias Israel bekannt machen sollte. Und er hat ganz klar auf den Auftrag des Messias hingewiesen, nämlich als Opferlamm das Problem der Sünde zu lösen. Jetzt wird uns überraschend erklärt, dass eben auch der Herr Jesus taufte, genauso wie Johannes, das heißt nicht er selber, sondern die Jünger haben die Taufe jeweils durchgeführt. Nun hat das zu einem Konkurrenzdenken bei den Schülern, oder man kann sagen Studenten, das sind die Jünger, von Johannes geführt. Sie dachten ja, wenn der mehr tauft und mehr Erfolg hat, Das sahen sie als eine Gefährdung ihrer Position. Und da wird so deutlich, wie Johannes eben ganz schlicht war und seinen Auftrag ganz klar einstufen konnte. Das war seine Freude, wenn eben Menschen von ihm weggingen und zu dem Messias kamen. Das war ja seine Aufgabe. Es war nicht seine Aufgabe, Menschen um sich her zu scharen. Wir können mal die Antwort genauer anschauen, in Vers 27. Was sagt Johannes? Ja, eben, gerade wenn es jetzt da um Konkurrenz, scheinbare Konkurrenz geht. Wie argumentiert Johannes? Können wir das zusammentragen?
Ich kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist.
Jawohl. Also es geht ihm überhaupt nicht um einen persönlichen Erfolg, sondern sagt, wenn ich überhaupt Erfolg gehabt habe in meiner Arbeit, dann ist das einfach von Gott gegeben. Also das kann man sich nicht selber nehmen, das ist von Gott gegeben. Dann weiter, das wäre Vers 27. Vers 28.
Ihr selbst seid meine Zeugen, dass ich gesagt habe, ich sei nicht der Christus, sondern vor ihm her gesandt.
Jawohl, das hat er ja schon immer gesagt, auch früher, dass er nicht der Messias ist, das heißt Christus. Er ist nicht der Messias, sondern lediglich sein Vorbote. Wie das angekündigt war in Jesaja 40, war er ja prophetisch angekündigt, und in Malachi 3. Wir können das kurz aufschlagen. In Jesaja 40, wo finden wir Johannes den Täufer?
Vers 3, ne?
Ja, lies mal.
Stimme eines Rufenden. In der Wüste bahnet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Zirkelrichte soll zur Ebene werden und das Hügelige zur Niederung. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen. Denn der Mund des Herrn hat geredet.
Ja, darum hat ja Johannes seinen Täuferdienst am Jordan in der judäischen Wüste begonnen. Und damit war eben dieser Rufende in der Wüste. Und das war alles eben als Vorbereitung für das Kommen Gottes. Eben in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, eben in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Und Gott soll sichtbar werden, Vers 5, und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren. Und so wurde Gottes Herrlichkeit durch das Kommen des Herrn Jesus als Mensch eben sichtbar. Übrigens, diese Stelle hat die Qumran-Gemeinschaft, deren Siedlung man ja ausgegraben hat und von denen man 11 Höhlen mit Handschriften entdeckt hat, diesen Vers hat die Qumran-Gemeinschaft auf sich bezogen. Denn in ihrer Gemeinschaftsregel wird diese Stelle angeführt als Begründung, warum sie sich aus dem Judentum zurückgezogen hatten, in die Wüste gingen, nach Qumran, das ist auch ganz nahe am Jordan, um dort auf den Messias zu warten. Also genau diesen Vers. Aber im Neuen Testament wird dieser Vers ganz eindeutig und klar auf Johannes den Täufer angewandt. Er selber hat das auch so getan in Johannes 1, Vers 23. Gibt es aber noch eine zweite Stelle auf Johannes hin, im letzten Prophetenbuch des Alten Testaments, Malachi. Da hört man die Stimme des Messias. Kapitel 3, Vers 1. Wer liest?
Siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg von mir bereitet. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, nach dem ihr verlangt, und der Bundesengel, nach dem ihr begehrt. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Herrscharen.
Jawohl. Also der Messias sagt selber, ich schicke vor mir her meinen Boten. Und diese Stelle wird ganz eindeutig in Matthäus 11 auf Johannes den Täufer bezogen. Und der Messias ist dann der, der plötzlich zu seinem Tempel kam, der Herr, den ihr sucht, und Engel, oder man kann übersetzen, der Bote des Bundes. Denn der Messias sollte kommen als Bote um den neuen Bund zu stiften. Ja, also das zu Johannes. Jetzt weiter, Johannes 3, Vers 29. Eine dritte Begründung von ihm. Es ist keine Konkurrenz, wenn die Jünger Jesu taufen und noch mehr Jünger machen als ihr. Nämlich, was ist das Argument in Vers 29?
Der die Braut hat, ist der Bräutigam.
Ja. Und?
Er selber ist der Freund.
Ja. Er ist der Freund des Bräutigams, das heißt also, in unserem Sprachgebrauch würde man sagen, der Brautführer. Aber worauf spielt er an, wenn er sagt, der die Braut hat, ist der Bräutigam?
Die Gemeinde?
Ja, natürlich wissen wir dann vom Neuen Testament her, dass die Gemeinde dann die Braut ist, aber worauf hat Johannes, wenn er davon spricht, den Messias als Bräutigam vergleicht, sich selber als Freund des Bräutigams sieht, worauf spielt er an? Auf etwas Bekanntes?
Auf
das?
Auf das Volk Israel.
Wieso? Also ich meine jetzt speziell, dass, wenn er dieses Bild braucht von Braut und Bräutigam, Da muss er ja irgendwie auf etwas zurückgreifen, was damals bekannt war für seine Hörer.
Eine Hochzeitsfeier.
Ja, aber wieso kommt er überhaupt auf die Idee? Ja,
weil Vergleich es geht mit... um die Hauptrolle. Wer hat die Hauptrolle?
Ja, gut. Das ist schon mal ein Argument. Aber es steckt noch mehr dahinter. Das hätte ja auch sonst irgendein Beispiel nehmen können, wo man die Hauptrolle spielt, oder? Aber warum jetzt gerade Braut und Bräutigam?
Wegen des Bundes. Weil Braut und Bräutigam ja einen Bund schließen.
Ja, klar. Das könnte man sagen. Aber der Rückbezug alttestamentlich ist auf ein besonderes Bibelbuch.
Hohelied.
Salomo und Sulamit. Die aber gleichzeitig eben ein Bild sind für den Messias, der große Salomo, der große Friedensfürst. Und die Braut ist neutestamentlich, können wir sagen, die Gemeinde. Und alttestamentlich ist es eben der gläubige Überrest aus Israel. Die Gemeinde sieht Johannes natürlich noch nicht. Also, er sieht in der Braut diejenigen aus Israel, die bereit waren, den Messias zu empfangen. Und er sieht sich gewissermaßen einfach als Brautführer. Für ihn ist es wichtig, dass eben der Bräutigam die Hauptrolle spielt. Also, es gibt keine Konkurrenz mit dem Taufen. Nicht wahr, die Jünger von Johannes hatten auch in Vers 25 schon eine Streitfrage mit einem Juden über die Reinigung. Es wird uns nicht gesagt, was die Streitfrage war. Man könnte sich vorstellen, ob es um die Frage geht, ja, die Taufe des Johannes war ja eine einmalige Taufe, aber Ritualbäder sollte man dauernd wieder nehmen, oder um die Frage, was ist denn der Unterschied zwischen der Taufe der Jünger Jesu und der Jünger des Johannes. Aber all diese Streitigkeiten haben keinen Sinn, wenn man nicht weiß, was wirklich die Bedeutung ist dieser Handlung. Und Johannes wollte ja, dass durch diese Taufe, bei der man die persönliche Schuld bekennen und bereuen musste, dass Menschen so bereit werden, um den Messias empfangen zu können. Wir haben in Jesaja 40 gelesen, jeder Hügel soll erniedrigt werden, jedes Tal aufgeschüttet werden, als Bahn für Gott, der kommt. Ja, da müssen all diese Hindernisse, diese Blockaden in den Herzen der Menschen und die Sünde, die muss entfernt werden, damit offene Herzen, offene Bahnen da sind für den kommenden Erlöser. Und darum, wer die Braut hat, ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams, aber der dasteht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Johannes war also am Abschluss seines Dienstes angekommen. Wir haben ja schon gelesen in Vers 24, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Diese Bemerkung im Johannesevangelium setzt die drei anderen Evangelien voraus. Denn dort wird ja erklärt, dass Johannes der Täufer ins Gefängnis kam, weil er Herodes gesagt hat, die Frau, die du hast, davon deinem Bruder, die darfst du nicht haben. Und das hat er ihm immer wieder gesagt, nicht nur einmal. Die griechische Zeitform im Grundtext drückt aus, dass es eine wiederholte Handlung war. Er hat es ihm immer wieder gesagt. Und das hat ihn so geärgert, dass er da in die Privatsachen der Moral sich einmischt. Moral und Politik muss man ja trennen, nicht wahr? Ja, wenigstens nach Herodes und einigen Leuten heute. Aber das hat ihn dann ihm das Gefängnis gekostet und schließlich sogar die Enthauptung. Das wird in den synoptischen Evangelien ausführlich beschrieben, aber das Johannesevangelium ist das späteste Evangelium, das ja um vielleicht 98 nach Christus erst verfasst worden ist. Und da wird bereits vorausgesetzt, dass das Leser eben bereits die anderen Evangelien kennen und Dann wissen Sie, worum es geht, denn Johannes war noch nicht ins Gefängnis geworfen. Er beschreibt das nicht mehr weiter ausführlich. Dann eine ganz schöne Begründung, Vers 30.
Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
Jawohl, das ist das Ziel. Und das sollte auch das Ziel sein bei uns, dass der Herr Jesus Christus immer wichtiger wird und wir in unseren Augen an Bedeutung verlieren. Dass wir sagen können, wie Paulus in Galater 2, wir können das aufschlagen, Galater 2, Vers 20. Wer liest?
Ich bin mit Christus gekreuzigt und doch lebe ich, aber nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, das lebe ich im Glauben und an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat.
Jawohl. Also ich lebe, aber nicht mehr ich, im Griechischen Ego, nicht mehr mein Ego ist das, was das Leben ausmacht, sondern es ist eben Christus. Und dann eine zweite Stelle noch, 2. Korinther 5, Vers 15. Das mag auch jemand lesen, bitte.
Er ist darum für alle gestorben, damit die, die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.
Jawohl, nicht mehr sich selbst leben. Das darf man aber nicht falsch verstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass quasi unsere Persönlichkeit ausgelöscht werden soll. Und dann hätten wir den richtigen Stand erreicht. Das wäre östliche Religion. In der östlichen Mystik geht es ja letztlich um die Auflösung der eigenen Person. Und dort wird es so gesehen, der Mensch sollte einen Stand erreichen durch Meditation und so weiter, dass quasi sein Ich aufgelöst wird und er wird mit dem Allgeist vereinigt. Aber das ist eine Feindlichkeit gegenüber unserer Personhaftigkeit, die wir von Gott bekommen haben. Gott hat uns so geschaffen in seinem Bild, dass wir eben eine Persönlichkeiten sind, eine Seele haben, einen Geist und einen Körper. Und das negiert die Bibel nicht. Und wenn es hier heißt, er muss wachsen, ich aber muss abnehmen, da geht es einfach darum, dass Christus den Vorrang hat in allem und dass nicht wir im Zentrum stehen. Das ist wichtig. Aber die Beziehung der Erlösten zu Christus ist eben eine Beziehung wie Braut und Bräutigam. Und auch da gibt es, trotz der tiefsten Nähe in der Ehe, gibt es keine Auflösung der Person. Die Beziehung ist immer eine Person, eine Beziehung von Ich und Du. Und bleibt das. Ist ganz wichtig, dass Die Mystik hat Europa so beeinflusst, also man meint eben, richtig religiöses Empfinden ist eigentlich die Auflösung in der Ekstase, wird das ja angestrebt. Und die ganze Rockmusik ist ja nichts anderes als ein Anstreben dieser Ekstase, auch im Drogenrausch. Das ist alles von unten. Aber die Beziehung des Erlösten zu Gott ist die Beziehung von Braut und Bräutigam. Aber er steht im Vordergrund und nicht wir. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Dann gehen wir weiter zu Vers 31. Johannes erklärt nun, wir sind nicht einfach zwei verschiedene Leute, ich taufe da und er tauft dort, sondern es ist grundsätzlich anders. Er kommt von oben und steht über allem. Und von sich kann er sagen, als Prophet, der von der Erde ist, ist von der Erde und redet von der Erde, von der Erde aus. Also, er weiß ganz klar, ich bin ein reiner Mensch, aber der Messias ist der Sohn Gottes, der vom Himmel her gekommen ist und über allem steht. Dann erklärt er weiter, und der vom Himmel kommt, dieser Sohn Gottes, ist über allem, und was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er. Und da verweist er eben auf die Präexistenz Jesu. Der Herr Jesus ist aus der Ewigkeit her gekommen und aus der ewigen Gemeinschaft mit dem Vater, und das hat er uns gebracht, und das kann kein Prophet bringen. Was er gesehen und gehört hat, dieses bezeugt er. Da können wir nun einen Rückbezug machen zur Rede, zu dem Gespräch mit Nikodemus. In Kapitel 3, Vers 11. Liest nochmals jemand?
Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen, und wir bezeugen, was wir gesehen haben, und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. Glaubet ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage? Wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist in den Himmel hinaufgestiegen, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, des Menschen Sohn, der im Himmel ist.
Danke. Das ist genau die Entsprechung. Das Wir in Vers 11, das bedeutet der Sohn Gottes und der Heilige Geist, der auf dem Menschen Jesus war. Gut, und dann Vers 32, sein Zeugnis nimmt niemand an. Das ist nicht absolut zu verstehen, dass kein Mensch sich bekehrt hätte, aber das war das Allgemeine, dass im Allgemeinen eine Ablehnung da war. Und das wird auch deutlich im nächsten Vers. Wer sein Zeugnis angenommen hat, hat besiegelt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, welchen Gott gesandt hat, redet die Worte Gottes. Also es gibt sie, die Leute, die dann im Gegensatz zur Masse dieses Zeugnis trotzdem angenommen haben und damit Gott Recht gegeben haben. Und nun erklärt er noch, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Was meint er wohl damit?
Denn die Propheten, die haben ja auch Gottes Geist gehabt, aber nur in bestimmtem Maß.
Ja, der Geist Gottes ist wieder weggegangen. Mhm. Sieht man zum Beispiel Hesekiel, und dann kommt er wieder zurück für bestimmte Dienste. Aber bei dem Sohn Gottes war der Heilige Geist immer da in seiner vollen Wirksamkeit, genau. Ja, und dann kommt ein Schlüsselwort für das Johannesevangelium. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Die Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn. Wir können da weiterlesen in Kapitel 10, Vers 17. Ja, wer liest?
Warum liebt mich der Vater? Weil ich mein Leben lasse, auf das ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es von mir selbst.
Also auch da die Liebe des Vaters zum Sohn. Dann weiter Kapitel 15, 9. Wer Wer liest?
Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe.
Ja, das ist nun gewaltig. Also der ewige Sohn Gottes, der von Ewigkeit die Liebe des Vaters erfahren hat, kommt in diese Welt. Und wir haben gesehen, es wird da bezeugt, und der Herr Jesus bezeugt es selber, der Vater liebt mich. Aber jetzt sagt der Herr Jesus, dass er diese Liebe, die er von dem Vater bekommen hat, diese Liebe gibt er nun seinen Nachfolgern weiter. Habe auch ich euch geliebt, bleibt in meiner Liebe. Das ist gewaltig. Und dann Kapitel 17, 23. Im Gebet des Herrn für die Jünger vor der Kreuzigung. Er bittet um Einheit. Liest jemand?
Auf dass die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, gleich wie du mich geliebt hast.
Ja, was? Ja? Was erfahren wir jetzt hier? Was sagt dieser Vers aus? Nicht das gleiche wie in 15,9, oder?
Der Vater hat die Menschen geliebt, so wie den Sohn.
Also die Erlösten, ja?
Ja, Erlösten.
Es geht nicht um die Menschen schlechthin, sondern es geht um die Jünger Jesu. Sogar nicht mal Judas ist dabei. Von ihm wird ja gesagt in Vers 12 zuvor, dass nur einer verloren gegangen ist, der Sohn des Verderbens, Judas. Aber es geht also um die wirklich Gläubigen. Und da sagt also der Vers, dass der Vater, der den ewigen Sohn so geliebt hat, dass er nun die Erlösten so liebt, wie er den Sohn geliebt hat. Also Johannes 15, 9, der Herr Jesus liebt uns so, wie der Vater ihn geliebt hat. Und jetzt, der Vater liebt uns so, wie er den Sohn geliebt hat. Vers 24. Gerade den nächsten Vers.
Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, Grundlegung der Welt.
Jawohl. Da haben wir nun diese ewige Liebe des Vaters zum Sohn eben vor Erschaffung der Welt. In der Ewigkeit. Das Johannesevangelium gibt uns also einen ganz tiefen Einblick in diese ewige Beziehung in der Gottheit zwischen Vater und Sohn. Und dann noch den nächsten Vers. Vers 26 meine ich.
Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen.
Jawohl. Also der Herr Jesus ist gekommen, um den Namen Gottes bekannt zu machen. Welcher Name ist damit gemeint? Welcher Name Gottes ist damit gemeint? Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan.
Vater?
Ja, denn in diesem Gebet spricht er ja dauernd den Vater an. Vers 24, Vater, ich will. Vers 25, gerechter Vater. Und darum, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan. Also Vater nicht im Sinn von Schöpfer, wie man das schon im Alten Testament findet. Jesaja 63, Micha 1 und so weiter. Sondern hier geht es um Gott als den ewigen Vater des ewigen Sohnes. Und der Herr Jesus sagt, ich habe diesen Namen bekannt gemacht und ich werde ihn noch weiter kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Also es geht darum, dass die Erlösten wissen, wer ist der Vater, weil sie als Kinder Gottes, Johannes 1, Vers 12 haben wir gehabt, So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein, die an seinen Namen glauben. Damit sie also in diese Beziehung als Kinder zum Vater hineingeführt werden, so wie der Herr Jesus als Sohn zum Vater von Ewigkeit her in dieser Liebe war. Also womit, damit diese Liebe in ihnen sei und ich in ihnen. Dann gibt es noch eine Stelle, Kapitel 5, Vers 20. Ich habe die noch nicht angeführt, weil bisher alle diese Stellen war, da haben wir das Wort Agapao, das hängt mit Agape zusammen, und hier ist ein anderes Wort für Liebe, aber es ist auf der gleichen Linie. Johannes 5, Vers 20, wer liest das?
Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut.
Jawohl. In der Elberfelder, alten Elberfelder ist, um den Unterschied der Wörter sichtbar zu machen, ist übersetzt, denn der Vater hat den Sohn lieb. Ja, vorhin, der Vater liebt den Sohn, der Vater hat den Sohn lieb. Das sind zwei verschiedene Wörter. Aber so haben wir also die Liebe des Vaters zu seinem Sohn 7-mal im Johannesevangelium. Gut, also gehen wir zurück zu Johannes 3, Vers 35. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Er ist der wahre Salomo, der nicht nur eben ein Großreich hatte und die Braut, Sulamit, sondern er ist der Bräutigam, der die Braut hat und dem der Vater alles in seine Hand gegeben hat. Die Herrschaft über die ganze Schöpfung. Und nun kommt dieser ganz zentrale Vers 36. Wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was ist das Gegenteil von Glauben in diesem Vers?
Nicht gehorchen.
Ja, ist übersetzt so bei euch.
Nicht gehorchen.
Jawohl, weil bei mir ist jetzt übersetzt im Text nicht glaubt, aber die Fußnote erklärt, sich nicht unterwirft, nicht gehorcht. Das ist ein anderes Wort als eben glauben. Gehorchen. Was lernen wir daraus? Aus diesem Gegensatz glauben, nicht gehorchen.
Dass Glaube gleich gehorsam ist.
Ja. Glaube ist gehorsam. Glaube ist nicht nur einfach, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist, ich glaube, die Bibel ist wahr. Aber wenn jemand dem Sohn Gottes nicht nachfolgt und seinen Geboten gehorcht, dann ist es kein echter Glaube. Also der Glaube, der ewiges Leben hat, das ist der Glaube, der gehorcht. Übrigens, im Römerbrief ist das ganz eindrücklich vorgestellt. Der Römerbrief beginnt und endet mit dem Ausdruck Glaubensgehorsam. Ich kann das kurz aufschlagen. Woher kommt diese Störung?
Ich schätze mal, das ist das Konzert von den Zillertalern. Ja.
Also Römer 1, Vers 5, ja. Wer liest?
Durch den wir Gnade und Apostelamt empfangen haben, um für seinen Namen Gehorsam des Glaubens zu bewirken unter allen Heiden.
Ja. Glaubensgehorsam unter allen Nationen. Und dann am Ende des Briefes, Kapitel 16. Ja, es geht darum, um die Offenbarung des Geheimnisses, das Paulus bekommen hat, um zu verkündigen. Vers 26, ja.
jetzt aber geoffenbart und durch prophetische Schriften nach Befehl des ewigen Gottes zum Glaubensgehorsam an alle Nationen bekannt gemacht worden ist.
Ja, also das dünkt mich schon eindrücklich, dass dieser Brief, der so wie kein anderer Brief das ganze Heil, die ganze Rettung in Christus darstellt, beginnt mit Glaubensgehorsam unter allen Nationen und endet mit Glaubensgehorsam an alle Nationen. Und das zeigt nun eben, dass Gott eben vom Erlösten etwas fordert. Er fordert Gehorsam, und durch Gehorsam zeigen wir den echten Glauben, der eben ewiges Leben hat. Ja, dann gehen wir weiter zu Kapitel 4.
Roger, ich habe eine Frage. Fordert es Gott von dem alten Menschen oder von dem neuen Menschen?
Es ist so. Im Johannesevangelium wird ja so oft über Glauben gesprochen. Jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe und so weiter und so fort. So oft. Aber wo findest du im Johannesevangelium, dass etwas gesagt wird über Buße? Da haben wir ein Problem, das zu finden. Aber im Johannesevangelium wird die Buße bereits vorausgesetzt. Paulus sagt in Apostelgeschichte 20:20, da umschreibt er seinen Dienst. Schlagen wir das auf. Apostelgeschichte 20, Vers 20. Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern, bezeugend sowohl Juden als Griechen, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Die Reihenfolge ist wichtig. Die Buße zu Gott und dann den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Buße bedeutet reuiges Umdenken, verbunden mit Bekenntnis der eigenen Schuld. Und wer das tut, bekommt von Gott den Glauben, den rettenden Glauben, geschenkt. Den müssen wir nicht produzieren. Der wird geschenkt, Epheser 2, Vers 8, bezeugt das ganz klar. Liest das jemand?
Denn durch die Gnade seid ihr errettet mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme.
Also das nicht aus euch, das ist das mit dem Glauben. Der Glaube ist nicht aus euch, es ist Gottes Gabe. Darum also Buße zu Gott und den Glauben. Und wenn hier gesagt wird, wer an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben, da ist die Buße bereits vorausgesetzt, als erfolgt. Übrigens, Nikodemus war schon gläubig. Nicht wahr? Er kam ja nachts und begann das Gespräch, Kapitel 3, Vers 2. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Ja, in Bezug auf diese Zeichen, die der Herr in Jerusalem getan hatte. Liest jemand Kapitel 2, Vers 23?
Als er aber zu Jerusalem war, am Passa auf dem Fest, glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat.
Ja, das war also, Nikodemus war einer dieser vielen, geglaubt haben. Nun, was können wir davon, was sollen wir davon halten? Das erklärt uns Vers 24. Noch weiter.
Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte und nicht nötig hatte, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war.
Ja, von dem Glauben war überhaupt nichts zu halten. Der war nicht rettend. Und darum erklärt ja der Herr Jesus dann dem Nikodemus, Vers 3. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Du musst von neuem geboren werden. Du hast das Leben nicht, obwohl er gläubig war. Aber die Buße, die gottgemäße Buße, war noch nicht erfolgt. Und dann finden wir übrigens drei wichtige Muss in diesem Kapitel. Es sei denn, dass jemand von neuem geboren werde. Nein, Vers 7. Verwundere dich nicht, dass ich dir sagte, ihr müsst von neuem geboren werden. Das ist ein göttliches Muss. Aber diese Neugeburt gründet sich eben auf die Buße. Ein zweites Muss in Kapitel 3, Johannes 3. Ja, welcher Vers? 14. Wer liest das?
Und gleich wie Moses in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe.
Und wo haben wir ein drittes Muss? Ja, ich höre es. Vers 30, bitte lesen.
Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen.
Ja. Eindrücklich, das sind also göttliche Muss. Ja, noch eine Frage zu Kapitel 3 oder sollen wir weiterfahren? Ja.
Johannes war ja ein Verwandter von Jesus.
Ja.
Und da nimmt mich das Wunder, dass Jesus gesagt hat, Herr, ich habe das auch nicht gewusst. Also nachdem die Mütter ja irgendwie so doch einen engeren Kontakt hatten und Jesus ja 30 Jahre immerhin daheim gewohnt hat, da könnte man irgendwie denken, dass die zumindest voneinander hören immer wieder. Genau, als Jesus seinen Dienst aufnahm, dass es irgendwie Johannes, ja, dass es ein besonderes Verhältnis ist, wenn man verwandt ist.
Ja, das schon, aber wobei die Distanz war trotzdem da, denn Johannes, die Eltern von Johannes wohnten ja in den judäischen Bergen, nach Lukas 1. Während Maria und Josef, die wohnten im galiläischen Nazareth. Also eine riesige Distanz. Dann kommt dazu, dass dann in Lukas 1 am Schluss gesagt wird, dass Johannes in der Wüste aufgewachsen ist. Also, die Eltern waren ja schon sehr alt. Und so muss er sie schon sehr früh verloren haben. Und dann wurde er offensichtlich von Leuten in der Wüste aufgezogen. Oder er wuchs in den Wüsten hinauf, steht. Und es war sogar so, dass in Qumran haben diese Leute effektiv Kinder aufgezogen aus anderen Familien. Das heißt nun aber nicht, dass Johannes in Qumran aufgezogen wäre, denn wir müssen auch nicht davon ausgehen, dass Qumran die einzige Wüstengemeinschaft gewesen wäre, damals. Aber so kann man sich das vorstellen, dass also effektiv in der judäischen Wüste möglicherweise aufgezogen worden war, nach dem Tod seiner alten, sehr alten Eltern. Und so war sicher der Kontakt eben nie groß da. Aber doch eine Beziehung, es war doch eine Verwandtschaftsbeziehung da mit Maria.
Aber vielleicht hat er ihn ja einfach rein vom Äußeren her nicht erkannt nach so vielen Jahren, als Jesus da plötzlich kommt.
Ja gut, es wird ja, dort wird ja mehr betont, dass Johannes ganz klar ein göttliches Zeugnis haben musste, dass das nun wirklich der Messias ist. Und darum hat ja Gott das auch mit der Taube so speziell bezeugt, auch mit dieser Stimme aus dem Himmel, mit dieser Bat Kol, wie man es im Judentum nennt. Nicht wahr? Die Prophetie hat ja mit Malachi aufgehört, 400 vor Christus. Es gab keine Schriftpropheten mehr. Aber was man erlebt hatte, war, dass man plötzlich Stimmen aus dem Himmel hören konnte. Und das nannte man im Judentum eine Bat Kol, so quasi wie ein Echo. Bat Kol heißt eigentlich wörtlich Tochter der Stimme, das heißt Echo. Und im Neuen Testament finden wir mehrere Fälle von solchen Bat Kol, von solchen Stimmen aus dem Himmel, eben am Jordan. Und durch diese Bat Kol wurde Johannes ganz klar gemacht, er, dieser Mann aus Nazareth, dieser Verwandte, ist der Messias Gottes. Also es war weniger ein Problem, ihn zu kennen als Person, sondern ihn zu erkennen als der Messias. Ja, gut.
Frage noch. Apostelgeschichte 19 gibt es doch diese Frage an die Gläubigen dort, worauf seid ihr getauft worden?
Ja.
Vers 4 heißt dann auf die Taufe des Johannes. Wenn jetzt jemand von Jesus getauft worden wäre, wäre er dann auch unter die Rubrik gefallen? War das die gleiche Taufe?
Ja. Also da könnte man jetzt einen Streit anfangen über die Reinigung, oder? ja, was war das Symbol des Untertauchens? Man hat ja damals im Judentum geübt, wenn ein Nichtjude ins Judentum übertreten wollte, musste er eine einmalige Taufe auf sich nehmen. Übrigens auch heute noch. Muss er sich ein Mann muss dieses Untertauchen vollziehen plus Beschneidung. Eine Frau, die ins Judentum übertritt, einfach dieses Untertauchen. Und was nun Johannes getan hat, das war ein Schock für die Juden, denn er taufte plötzlich Massen von Juden, als wären sie unreine Heiden. Aber damit wollte er, dass jeder, der bereit war, seine persönliche Schuld zu bekennen, dass er wirklich bezeugt, ich bin unrein, obwohl ich ein Jude bin, und ich muss Buße tun, damit ich fähig werde, dem Messias zu begegnen. Und wenn nun die Jünger Jesu beim Herumreisen Menschen getauft haben, so muss das genau die gleiche gewesen sein, dass Menschen dadurch bezeugt haben, ja, ich bin jetzt bereit, dem Messias zu folgen. Aber es ist noch nicht das gleiche wie die christliche Taufe, denn die wurde erst eingesetzt durch den Auferstandenen. Matthäus 28, wo dann der Herr den Auftrag gibt, eben die frohe Botschaft in die ganze Welt hinauszutragen, und die zum Glauben kommen, die sollen getauft werden. Und zwar getauft auf den drei einen Gott, auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das ist nun die christliche Taufe. Und das ist nicht das Gleiche, darum hat Paulus eben diese Johannesjünger, die sagten, wir waren getauft worden von Johannes, dann hat er sie nochmals getauft. Aber damit war er kein Wiedertäufer, denn es war nicht die gleiche Taufe. Ja? Also es hat mit Wiedertaufe gar nichts zu tun. Sie mussten die christliche Taufe, nachdem der Messias gestorben und auferstanden war, auf sich nehmen. Damit bezeugten sie, ich bin mit ihm gestorben. Das untergetaucht werden ist das Bild des Begrabenseins. Und mit ihm auferweckt. Und das war überhaupt noch nicht das Thema bei der Johannestaufe und auch nicht bei der Taufe der Jünger Jesu.
Das heißt auch, sie haben mit Wasser getauft, aber das wurde mit dem Heiligen Geist getauft.
Ja, das hat Johannes gesagt, ich taufe euch mit Wasser, aber er, der Messias, wird euch dann mit Heiligen Geist taufen. Und das hat Bezug auf Pfingsten. Mhm. Denn dort ist diese Taufe geschehen. Und zwar wird nur an einer Stelle erklärt, was diese Taufe mit Heiligen Geist eigentlich bedeutet. 1. Korinther 12, Vers 13. Oder ich muss es genau sagen, zu was diese Taufe genau hineinführt. 1. Korinther 12, Vers 13.
Denn auch in einem Geiste sind wir alle zu einem Leibe getauft worden, seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geiste getränkt worden.
Ja, also hier die Taufe mit dem Geist ist eine Taufe zu einem Leib. Das heißt, durch die Taufe mit dem Heiligen Geist wird ein Mensch als Glied in den Leib Christi eingegliedert. Das hat also nichts zu tun mit einer mystischen Erfahrung. Das ist der Moment, wo jemand ein Christ wird. Wer nicht mit dem Geist Gottes getauft ist, ist gar kein Christ. Ja, also, es ist völlig lehrmäßig widersinnig zu glauben, jemand hat sich bekehrt, ist ein Christ, aber hat noch nicht die Taufe mit dem Heiligen Geist. Ja, dann ist er gar kein Christ. Dann ist er kein Glied am Leib Christi. Und Paulus hat das den Korinthern gesagt, das war eine große Gemeinde mit Leuten, die noch einige Probleme in ihrem Glauben hatte. Und er sagt nicht, übrigens, einige von euch sind mit dem Geist getauft, sondern er sagt, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Doch eindrücklich. Da gibt es keine Zweiteilung. Und in keiner Stelle geht es irgendwie um eine mystische Erfahrung. Mystik ist sowieso nicht christlich. Mystik ist heidnisch. Ja. Eingliederung in den Leib Christi. Und das ist eben das Werk des Messias. Die Jünger haben getauft, der Herr Jesus hat selber nicht getauft mit Wasser. Aber er hat dann an Pfingsten die Taufe durch die Ausgießung des Heiligen Geistes vollzogen. Ja, sind wir genau richtig für die Pause. Ja, wir fahren weiter mit Kapitel 4 und lesen bis und mit Vers 30.
Eine kleine Frage noch, wenn ich darf.
Ja,
klar. Diese Proselytentaufe, oder halt Taufe, wenn man ins Judentum reinkam, ist das irgendwo im Alten Testament vorgeschrieben?
Nein. Nein, das hat man natürlich davon abgeleitet, die vielen Ritualbäder sind vorgeschrieben. Und ein Heide ist quasi der Inbegriff von Unreinheit. Und darum hat man quasi die Ritualbäder aus 3. Mose und so, haben darauf bezogen. Also in dem Sinn, der Ursprung ist schon in der Bibel zu finden.
Das haben sie dann Taufe genannt, gell? Während sie ja die Ritualbäder nicht Taufe genannt haben. Bei Proselyten hat das Taufe genannt.
Ja gut, es gibt das ähnliche Wort im Hebräerbrief. Dass man dann eher übersetzt mit Waschungen, aber es gibt dann doch solche Übersetzer, die das auch das mit Taufen übersetzt haben. Hebräer 6, die Lehre von den Taufen, ja, die Lehre von den Waschungen. Das sind aber die Ritualbilder. Ja, gut, also dann lesen wir mal Johannes 4, 1 und folgende. Danke. Wir haben in Kapitel 3 gesehen, wie die Jünger des Johannes feststellten, welchen Zulauf der Herr Jesus hatte. Sie haben gesagt, alle kommen zu ihm. Vers 3, 26 am Schluss. Siehe, der tauft und alle kommen zu ihm. Nun wird gesagt, dass auch die Pharisäer im Allgemeinen davon erfuhren, dass es so einen großen Zulauf gibt, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes. Und so wird erklärt, dass offensichtlich einen Konflikt auslöste. Und so musste der Herr Jesus, so ging der Herr Jesus von Judäa, dem Ort, wo die Pharisäer waren, also nach Südisrael, wo Jerusalem dazu gehört, weg in den nördlichen Teil nach Galiläa. Also er weicht aus, weil das eine Konfrontation auslöst, dieser gewaltige Erfolg. Nun wird erklärt in Vers 4, er musste aber durch Samaria ziehen. Wie sollen wir das verstehen, dieses Müssen? Worin liegt die Dringlichkeit, die Notwendigkeit?
Vielleicht, weil er dort dieser Frau begegnen sollte.
Oder könnte man sagen, weil das eben der Weg war von Judäa nach Galiläa. Dazwischen war Samaria.
Ja, aber das haben sie ja gern gemieden, gell?
Ja, das ist der Punkt. Das war also nicht der normale Weg. Man ging rundherum, so wie heute. Man geht möglichst nicht durchs Westjordanland. Ja, das ist das gleiche Gebiet. Westjordanland ist ja, der nördliche Teil ist Samaria und der südliche ist jüdisches Gebiet. Also man ging auch damals möglichst nicht durch dieses gefährliche Gebiet mit Sichem, heute Nablus, sondern macht den Umweg, um nach Galiläa zu gehen. Und dennoch sagt der inspirierte Text, er musste aber durch Samaria ziehen. Das gibt nun eben das Argument, dieses Muss ist ein göttliches Muss, denn diese Frau in Sichar musste erreicht werden. Jetzt haben wir schon ein viertes Muss, ja? Nach den drei in Kapitel 3. Hier wieder neu.
Wer waren eigentlich diese Samariter?
Ja, das wollte ich jetzt genau fragen.
Weil nach der Wegführung hat ja von Babel oder irgendwoher hat man dann Leute wieder angesiedelt.
Ja.
Waren das die?
Jawohl. Also, wir schlagen auf, 2. Könige. Da sind wir um die Zeit von 722 vor Christus. Da wurden die 10 Stämme deportiert durch die Assyrer nach Assyrien. Und das wird hier in diesem Kapitel beschrieben. Und dann hatte man aber im Gegenzug andere Leute deportiert. Und in Nordisrael ansiedeln lassen. 2. Könige 17, Vers 24. Wer kann das lesen?
Der König von Assyrien aber ließ Leute von Babel, Kuta, Ava, Hamat und Sepharwaim kommen und siedelte sie anstelle der Israeliten in den Ortschaften Samarias an. Und sie nahmen Samaria in Besitz und wohnten in den Städten des Landes.
Jawohl. Und dann gab es da Probleme, und zwar durch ein ökologisches Ungleichgewicht haben sich die Löwen da offensichtlich vermehrt und es kam dauernd zu Unfällen. Und zwar heißt es so, da sandte der Herr Löwen unter sie, welche unter ihnen wirkten. Und dann haben die sich gefragt, ja, wahrscheinlich verhalten wir uns nicht richtig gemäß dem Lokalgott hier. Und so wurde dann aus der assyrischen Gefangenschaft ein Priester geschickt und der sollte diese Leute lehren, wie man den Gott Israels verehrt. Und so haben die dann begonnen, eine Mischreligion auszuüben. Also das Herkömmliche hatten sie plus noch etwas Verehrung des Gottes Israels. Aber in der weiteren Geschichte hat sich diese Mischpopulation so entwickelt, dass sie die 5 Bücher Mose als die Heilige Schrift angenommen haben und sie sehen sich als das eigentliche wahre Israel. Übrigens noch heute, die Nachfahren der Samariter. Also in Bezug auf die Juden sagen sie, wir sind die Richtigen, sie sind die Falschen. Und dann ging es ja auch um die Frage, wie sollen sie diese Opfer praktizieren, denn sie wohnten ja in Nordisrael, nicht in Jerusalem. Ja? Und so haben sie den Tempel in Jerusalem, der hatte für sie keine Bedeutung. Aber es steht ja in den 5 Büchern Mose, steht ja auch nichts von Jerusalem. Sondern im 5. Buch Mose 21 Mal, 3x 7 Mal, steht immer der Ort, welchen der Herr auserwählen wird, um seinen Namen dahin zu setzen. Ein Beispiel dafür, 5. Mose 12, 13 bis 14. Liest das jemand bitte?
Hüte dich, dass du deine Brandopfer nicht an irgendeinem Ort opferst, den du dir ersiehst.
sondern an dem Ort, den der Herr in einem deiner Stämme erwählt, da sollst du deine Brandopfer opfern und dort sollst du alles tun, was ich dir gebiete.
Ja, also da wird von einem ganz bestimmten Ort gesprochen, den Gott auserwählen wird im Land. Das sagte Mose bei seinen Abschiedsreden, bevor Israel das ins Land hineinging unter Josua. Aber der Name dieses Ortes wird nirgends genannt. Es ist jedenfalls klar, dass es ein Ort ist in den Bergen. Denn in Kapitel 17 wird gesprochen, wenn du hinaufgehst zu dem Ort, den der Herr auserwählen wird. Und nun haben sie natürlich im 5. Buch Mose spielen die Berge Garizim und Ebal eine besondere Rolle. Denn Mose sagte noch, wenn ihr ins Land kommt, dann sollen bestimmte Leute, Leviten, sollten auf dem Ebal sich aufstellen und andere auf dem Garizim. Auf dem Garizim sollen die Segnungen aus dem Gesetz laut verkündet werden und auf dem Ebal die Worte des Fluches. Und dadurch, dass eben in 5. Mose der Berg Garizim, der in Nordisrael ist, also in dem Gebiet der 10 Stämme, haben die sich gesagt, das ist der auserwählte Ort, der Berg des Segens aus 5. Mose 27. Und dann haben sie die Bibel sogar noch ein bisschen gefälscht. Die haben also in den 10 Geboten in 2. Mose 20 noch ein Gebot hineingefügt, wo steht, dass du sollst den Herrn auf dem Berg Garizim anbeten. Die samaritanische Bibel, die gibt es ja noch heute, die ist in dem Schriftcharakter der vorexilischen Zeit, also vor der babylonischen Zeit, nach wie vor so geschrieben und weicht in Nuancen eben vom jüdischen Text ab. Aber die haben also offensichtlich sogar Text gefälscht. Das ist also nicht erst eine neue Erfindung der Zeugen Jehovas, dass man den Text fälschen kann, um seine Ideen zu beweisen. Das haben die auch so gemacht. Nun ist es klar, diese Mischpopulation, die wurde von den Juden abgelehnt, weil sie ja vom Gesetz her mit nichtjüdischen Völkern keine Verbindung eingehen durften. Und das erklärt nun eben hier in Johannes 4, weshalb die Juden mit den Samaritern keinen Umgang hatten. Was noch zu erwähnen ist, die 10 Stämme sind weg. Diese Bevölkerung wurde da in Samaria angesiedelt. Später wurden die Juden im Süden deportiert nach Babylon. Aber die durften ja dann nach einigen Jahrzehnten wieder zurückkehren. Da wollten sie einen Tempel wieder aufbauen und die Stadt. Und da haben sich diese Samaritaner dafür interessiert, sie möchten mithelfen. Und das kann man nachlesen im Buch Ezra. Da haben die Juden ganz klar gesagt, ihr könnt nicht mitmachen. Das geht nicht. Und sobald sie diesen Bescheid gegeben hatten, wandten sie sich gegen sie und haben sie dauernd bedrängt. Also dadurch entstand eine sehr bittere Feindschaft zwischen diesen Völkern, Juden und den samaritanischen Mischbewohnern von Samaria.
Kurze Frage noch, als die Assyrer die 10 Stämme weggeführt haben, gibt da nicht noch eine kleine Restpopulation?
Ja, damit ist zu rechnen. Das ist jetzt aber in 2. Könige 17 nicht erwähnt worden, sondern weil die Hauptsache kam ja eben aus dem Assyrischen Reich. Und so ist davon auszugehen, dass diese wenigen sozial niedrig stehenden Israeliten, die überblieben, sich dann mit den Samaritanern vermischt haben. Ja. Also dass sicher noch ein bisschen israelitisches Blut drin ist. Die Samaritaner sind als Volk erhalten geblieben bis heute, aber die sind in den vergangenen Jahrhunderten ganz massiv dezimiert worden. Also es gab im 20. Jahrhundert dann noch vielleicht ein paar hundert Samaritaner. Und die haben immer nur unter sich geheiratet, auch in dieser ganz kleinen Population. Und das hat zu ganz schlimmen Erbkrankheiten geführt. 10% der Geburten waren behindert. Und da hat ein israelischer Ministerpräsident, ich weiß aber nicht mehr, ich müsste nachschauen, welcher das war, hat dann die Idee gehabt, wir könnten die genetisch auffrischen. Und der hat dann ermutigt, dass Jüdinnen zum samaritanischen Glauben übertreten. Und das wurde dann gemacht. Und das hat so in den vergangenen Jahrzehnten eine ganz deutliche Verbesserung der Erbkrankheiten gebracht. Von dem hört man auch nie was, oder? Ja, das ist also so geschehen in unserer Zeit, dass sie sich jetzt wieder ein bisschen erholen von dieser schlimmen Situation, ja, von dieser Inzuchtsituation. Also gut, nicht Inzucht in dem Sinn, dass sie zu nahe Verwandte geheiratet hätten, aber eben der Genpool war so bedrohlich verändert worden durch die ganz kleine Population, die sie waren. Ja, das ist also der Hintergrund zu Johannes 4. Eine tiefe Feindschaft. Und noch was, im 2. Jahrhundert vor Christus hat einer dieser degenerierten Makkabäerkönige hat einen Feldzug gemacht gegen die Samaritaner und hat ihren Tempel auf dem Berg Garizim zerstört. Der wurde dann erst wieder im 2. Jahrhundert nach Christus aufgebaut. Das ist übrigens archäologisch auch ausgegraben worden in den vergangenen Jahren. Also, das ist für uns recht greifbar, dieser samaritanische Tempel. Jetzt schauen wir mal, was in Kapitel 4, Vers 20 steht, was die Frau sagt. Liest jemand?
Unsere Väter haben sie auf diesem Berge angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten soll.
Ja, fällt uns auf, sie sagt nicht, wir beten auf diesem Berg an. Hinweisen auf den Garizim, nahe von sich aus gesehen. Sondern sie sagt, unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet. Also damals nicht mehr. Ja, natürlich, der Tempel war zerstört. Ende des 2. Jahrhunderts vor Christus. Und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei, wo man anbeten müsse. Also die Frage, wo ist der richtige Ort der Anbetung, das war ein ganz fundamentaler Streitpunkt zwischen diesen zwei Völkern. Und das war nicht klar für die Samariter oder Samaritaner, weil sie eben nur die 5 Bücher Mose als Gottes Wort angenommen haben und nicht das ganze Alte Testament. In den späteren Büchern bei David wird ja dann ganz klar offenbart, dass dies der Ort ist, den der Herr auserwählt hat. Können wir das mal aufschlagen? Ja, 2. Chroniker 6, Vers 6. Da geht es um die Einweihung des Salomo-Tempels. Wer liest uns das vor?
Aber Jerusalem habe ich erwählt, dass mein Name dort sei. Und David habe ich erwählt, dass er über mein Volk Israel König sei.
Jawohl. Also, hier sagt Gott von diesem Ort in Jerusalem, das ist der Ort. Und Kapitel 7, Vers 12.
Danach erschien ihm der Herr in der Nacht und sprach zu ihm.
Also dem Salomo. Und dann?
Ich habe dein Gebet erhört und mir diesen Ort zur Opferstätte gewählt.
Jawohl. Also in 2. Korinther steht das ganz klar. Aber das haben sie eben nicht, sie haben nicht die ganze Bibel übernommen, nur das Gesetz. Das ist der Hintergrund, warum dann in diesem Gespräch diese ganze Frage, wo ist der Ort der Anbetung, vorgebracht wird. Nun, die Situation war die, der Herr kommt da an, bei der Quelle, müde. Johannes 4, Vers 6. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich also an die Quelle nieder. Und was hier besonders erstaunlich ist, der Herr ermüdet. Im Johannesevangelium wird betont, der Herr Jesus ist der ewige Gott. Und jetzt heißt es, Jesus ermüdet von der Reise. Aber es ist eigentlich nur die Hälfte der Wahrheit, wenn man sagt, das Johannesevangelium betont die Gottheit Christi. Das Evangelium betont, dass der Sohn Gottes, der ewige Gott, ein wirklicher Mensch geworden ist. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Johannes 1, Vers 14. Und das wird hier deutlich gemacht. Er war müde von der Reise. Als ein wirklicher Mensch. Und er hatte auch Durst. Und darum bittet er die Frau, gib mir zu trinken in Vers 7. Die Jünger waren weggegangen, um in der Stadt für die ganze Reisegruppe wieder mal Essen einzukaufen. Und so war der Herr allein mit dieser Frau. Und das war auch eigentlich wieder ein Timing. Also er musste durch Samaria gehen. Und dann, als er dort ankommt, wo diese Frau ist, mussten gerade die Jünger einkaufen gehen. Sie waren nicht dabei. Aber das war ungewöhnlich, denn wir sehen das auch in Vers 27, als die Jünger zurückkommen. Wer liest nochmals?
Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete.
Ja. Ja, weiter.
Gut. Und sagte keiner, was fragst du oder was redest du mit ihr?
Ja, das war also nicht üblich, dass ein Mann allein mit einer Frau ein Gespräch führte. Die Rabbiner haben gesagt, ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind, sollen nicht allein in einem Raum sich aufhalten. Das wird im Judentum auch bis heute beachtet unter den Orthodoxen. War ein Problem fürs Auto, um Autofahren zu lernen. Denn da mussten ja orthodoxe Frauen mit einem Fahrlehrer zusammen in einem Raum allein sein. Und das hat man dann so gelöst, dass eben Frauen auch Fahrlehrer geworden sind und nun geht das ohne Problem. Ja gut, der Jesus setzt sich darüber hinweg und spricht trotzdem mit dieser Frau. Es war also ganz, ganz ungewöhnlich. Der Herr hat sich ja manches Mal über Dinge hinweggesetzt, die eigentlich menschliche Festlegungen waren. Nur dürfen wir nicht zu schlecht darüber denken, denn die Rabbiner haben sehr wohl gewusst, dass sie das so angeordnet haben, weil es besteht eine Gefahr. Es besteht eine Gefahr. Aber das Beispiel des Herrn Jesus zeigt, dass man nicht sagen kann, das ist ausnahmslos, muss das so sein. Der Jesus lässt einfach das, was ausdrücklich göttliche Gebote sind, daran hat er sich immer gehalten, aber wenn es menschliche Gebote waren, die nicht absolut waren, hat er sich eben auch in einem Fall wie hier darüber hinwegsetzen können. Aber das setzt die rabbinische Weisheit, die dahinter steckt, gar nicht runter. Ja, jetzt, der Herr bittet sie, gib mir zu trinken. Warum hat er das gemacht?
Er hatte kein eigenes Schöpfgefäß.
braucht man ja, um da was drauf zu
machen. Ja, gut, da hätte er jetzt sagen können, kann ich deins schnell haben?
Ah ja, das wäre wirklich.
Um Zugang zu finden zum Herzen von dieser
Sache. Ja, genau. Also ist alles ganz ungewöhnlich. Ich meine, eben, dass er mit ihr allein spricht, dann, dass er als Jude überhaupt mit dieser Samariterin spricht, denn sie ist ja überrascht, Vers 9, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, da ich eine samaritische Frau bin?
Wie hat sie das erkannt sofort?
An der Kleidung.
Kam also unterschiedliche Kleidung sah.
Ja, auch heute ein Samariter erkennt man sofort an seiner Kleidung. Ja.
Was haben die für eine Sprache gesprochen?
Aramäisch. Die Bibel, die sie haben, die samaritanische Bibel, ist hebräisch. Also auch eine Verständigungsschwierigkeit war sowieso nicht da. Ja, gut. Sie ist also, sie merkt durch die Frage, gib mir zu trinken, sie hat einen Wert. Sie kann ihm etwas geben. Das überrascht sie völlig. Wie ist das möglich? Nicht nur einfach ein Mann, der mir Wertschätzung gibt, sondern es ist sogar ein Jude. Und dann sagt der Herr in Vers 10,
Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser.
Ja, also was ist da wohl gemeint mit der Gabe Gottes? Wer ist hier, oder was ist hier die Gabe Gottes?
Jesus.
Wäre eine Möglichkeit, denn 2. Korinther 9, 15, Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe, das ist der Herr Jesus. Aber hier geht es ja darum, so würdest du ihn gebeten haben und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Der Heilige Geist. Der Heilige Geist. Das lebendige Wasser. Wenn die Frau hörte den Ausdruck lebendiges Wasser, was hat sie sich darunter vorgestellt?
Quellwasser.
Frisches. Wie?
Fließendes Quellwasser.
Fließendes Quellwasser, ja. Also es ist nicht ein Ausdruck, der irgendwie schon eine geistliche Bedeutung hätte. Mayim Chayim, lebendiges Wasser, ist auch heute im modernen Hebräisch nach wie vor der Ausdruck für Quellwasser. Und darum sagt sie, ja, aber du hast ja nicht mal ein Schöpfgefäß. Woher willst du mir jetzt frisches Quellwasser geben? Dann Vers 12.
Du bist doch nicht größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gab. Und er selbst trank aus demselben und seine Söhne und sein Vieh.
Jawohl. Also für sie ist der Jesus ein Jude, Vers 9. Was sagst du, Vers 11?
Herr,
ja, Herr, das ist natürlich wie französisch Monsieur, ja? Also nicht, dass er Autorität hat über sie, sondern einfach Adonai, das ist die normale Anrede auch heute, mein Herr, aber im Sinn von Monsieur.
Ist es eine Steigerung, erstmal Jude, weil irgendwo nichts Tolles?
Ja, in dem Sinn, dass sie ihm, in dem Moment ist er nicht nur einfach ein Jude, sondern sie benutzt ihm gegenüber auch die höfliche Anrede. Ja. Denn Monsieur ist bereits ein Titel, das heißt immerhin, Monsieur heißt mein Herr. Ja, mon Seigneur, Monsieur. Ja, und in Vers 12 wird aber doch deutlich, aber du bist einfach ein Jude, aber sicher nicht größer als der Stammvater Jakob, der Stammvater Israels.
Das sagt sie aber unser.
Ja klar, also da durch diese Vermischung betrachten sie sich doch gewissermaßen als mit dieser Linie verbunden, ganz genau.
Also stellst du eine Frage, kann man das Fragezeichen da wörtlich nehmen oder hat das ein Übersetzer reingemacht? Also bei uns?
Bei mir steht, bist du größer als Frage und hier wurde irgendwie gesagt, du bist doch nicht größer. Ja.
Moment schnell. Ja, es ist eine Frage, die man, und zwar eine Frage, eine rhetorische Frage, die die Antwort Nein erfordert. Drum, auf Deutsch sagt man dann, du bist doch nicht größer. Dann wissen wir sofort, ja, dann muss man sagen, nein, natürlich nicht. Also für sie ist das klar, er ist ja nicht größer als der Stammvater. Wie kann er dann so etwas anbieten, was eigentlich das übersteigt? Jakob war zufrieden mit dem Brunnen, ja, mit dem Wasser, und jetzt sagt er ihm, ich könnte dir besseres Wasser geben, nämlich fließendes Quellwasser.
War der Brunnen Jakobs, war das Grundwasser?
Ja, das ist davon auszugehen. Ja, es gab ja auch Brunnen, die wurden aus einer Quelle gespeist. Aber hier ist davon auszugehen, dass es Grundwasser war und der Herr bietet ihr quasi ein noch besseres Wasser an. Ja, und dann Reaktion, Vers 13. Oder Erklärung des Herrn, Vers 13.
Von dem Wasser, was du wieder Durst bekommen, von meinem aber nicht mehr.
Jawohl. Also ganz deutlich, es ist nicht nur einfach besseres Wasser, weil es fließendes Quellwasser ist und nicht stehendes Brunnenwasser, sondern es ist ein Wasser, wo man wirkliche Durststellung bekommt. Und dann Vers 15. Jetzt bekommt sie Sehnsucht. Herr, gib mir dieses Wasser. Also es ist so ein wunderbares Beispiel des Herrn, wie er einen Menschen gewinnt. Eben indem er zuerst diesem Menschen Wertschätzung gibt und auch zu spüren gibt, ich lehne dich nicht ab. Und dann weckt er das Interesse, die Neugier, und es greift bei ihr. Jetzt kommt der Wunsch, ja, das möchte ich doch. Und dann kommt der Herr auf ihr tiefstes Problem zu sprechen. Hätte er damit begonnen, wäre sie wieder gegangen. Ja, jetzt wird der geistliche Hintergrund wird sicher jetzt deutlich immer mehr deutlich in Vers 14. Wenn sie sagt, dieses Wasser wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Jetzt merkt es, jetzt wird es ja immer noch größer, nicht nur gewöhnliches Wasser, sondern ein Wasser, wo man ewig Durststellung hat und dann erst noch ein Wasser, das in einem selbst zu einer Quelle wird. Also da merkt sie schon, der macht ein Angebot, das alles Natürliche übersteigt, und sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Und nun kommt ihr Problem. Rufe deinen Mann.
Kann man nicht sagen, dass sie den geistlichen Teil relativ stark ignoriert, wenn nicht ganz, wenn sie sagt, in Vers 15, damit ich nicht mehr Durst habe und nicht mehr hierher kommen muss.
Ja, unbedingt, ja, klar. Aber eben, sie merkt doch irgendwie, was er jetzt da bringt, das ist nicht mehr einfach nur das Natürliche, ja. Und dann ihre Antwort, ich habe keinen Mann. Warum sagt sie, ich habe keinen Mann? Sie hat ja einen Mann.
weil sie nicht verheiratet ist.
Mit ja, also der Sinn ist, rufe deinen Mann, rufe deinen Ehemann. Und sie sagt, ich habe keinen Ehemann. Und dann sagt sie, natürlich, das stimmt. Du hast 5 Ehemänner gehabt, sie war 5-mal verheiratet und jetzt lebte sie in einer Konkubinatsverbindung. Und das war eben, ist nicht das gleiche wie verheiratet. Es ist nicht ihr Mann. Es gibt ja manchmal Leute, die sagen, ja, früher war das sowieso anders, man hat ja nicht ein Standesamt gehabt und so und diesen Unterschied gab es gar nicht. Natürlich gibt es einen Unterschied, ganz klar. Eine Ehe war ein Bundesschluss mit einem Vertrag. Wir haben sogar schriftliche Verträge aus vorchristlicher Zeit, die man archäologisch ausgegraben hat, wieder entdeckt hat. Aber sie hatte keinen Bundesschluss und das war keine Ehe, das war eben ein Konkubinat.
Was ist Konkubinat?
Konkubinat heißt unverheiratet zusammen wohnen.
Heute sagt man Lebensgefährte.
Ja, ja, ja. Oder Lebensabschnittspartner. Ja, und sehen wir also, die Frau hatte ein riesiges Männerproblem. Aber das hing offensichtlich zusammen mit einem unglaublichen Lebensdurst. Ich muss mir mal konkret vorstellen, sie ging die erste Ehe ein und sie ging in Brüche. Und dann sagte sie sich nicht, oh, jetzt ist das Leben vorbei, sondern dachte sie, vielleicht mit einem anderen.
Ist dann schön. Ein Versorgungsproblem gewesen.
Auch, aber dass es bei ihr dann so eins ums andere wieder in Brüche ging, also sie hatte sicher die Hoffnung, mit jeder neuen Beziehung, jetzt wird es dann lebenserfüllend. Und jedes Mal ging es wieder hin, aber ich meine, das übersteigt ja schon Hollywood mit fünf.
Das kommt ja auch bald. Der Schröder hat die 4. Der Fischer auch.
Ja gut, aber das sind führende Politiker. Ja gut, aber ich will nur sagen, also das ist schon recht extrem und die gab immer wieder nicht auf. Also das zeigt, die hat einen Durst gehabt nach Befriedigung, aber sie hat es nie bekommen. Und darum hat natürlich diese Frage, dieses Angebot, ich werde dir Wasser geben, wo du wirklich in Ewigkeit Durststillung bekommst, das hat bei ihr so direkt angesprochen. Denn das war ihr innerstes Problem. Ich habe keine innere Befriedigung. Durst. Es gibt Leute, die haben das Gefühl nicht. Ich finde, es geht ihnen ja gut. Was sollen sie? Aber diese Frau ist an den Punkt gekommen, wo sie effektiv merken muss, ich habe Durst und ich versuche und versuche und versuche und versuche und es bringt einfach nichts. Und nun, was hat das ausgelöst? Die Erklärung des Herrn. 5 hast du gehabt und der, den du hast, das ist nicht dein Mann.
Vers 19, das war die Frau, spricht dem Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist.
Ja. Also es ist eine deutliche Steigerung von Jude, Herr und dann Prophet. Und jetzt wechselt sie das Thema, um von ihren Problemen abzulenken. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, dass in Jerusalem der Ort sei. Da muss man nicht mehr über die privaten Probleme sprechen. Also man kann sagen, sie lenkt ab, aber man könnte zu ihrer Verteidigung doch auch sagen, jetzt merkt sie, das ist ein Prophet. Dem könnte ich endlich mal diese Streitfrage zwischen Juden und Samaritern stellen. Also schon eindrücklich, dass religiöse Themen waren für sie wichtig. Sonst wäre sie nicht mit denen gekommen. Heute ist in unserer Gesellschaft ist man so säkularisiert, dass wenn man so lebt wie sie, hätte man aber keine Fragen auf religiösem Gebiet. Dann würde man höchstens sagen, oh,
ist das
jetzt.
Ist das der Richtige, der 6?
Ja, genau, wird so. Oder dann irgendeine politische Frage. Also wie ist das denn mit Irak? War das gut, dass die Amerikaner gegangen sind oder nicht? Ja, irgend so. Aber die Frau hatte wirklich fragen und darum stellt sie die Frage. Unsere Väter haben gesagt, auf diesem Berg, ihr Juden auf, in Jerusalem, jetzt möchte ich gerne mal die Antwort haben. Und der Herr geht darauf ein und erklärt, jetzt kommt sowieso eine ganz neue Zeit. Und in dieser neuen Zeit wird nicht mehr Jerusalem der Anbetungsort sein, aber auch nicht der Berg Garizim. Es kommt die neue Periode, wo die wirklichen Anbeter, die wahrhaftigen Anbeter, das heißt, die wirklichen Anbeter im Alten Testament mit den Opfern und so weiter, das war alles nur Vorbild. Also Schattenbild. Aber jetzt kommt der eigentliche Gottesdienst, der nicht nur symbolisch ist, sondern die wahrhaftigen Anbeter, die werden den Vater in Geist und Wahrheit anbeten. Und da kommt er aber doch wieder aufs Problem zurück. Die wahrhaftigen Anbeter, das sind Leute, die werden den Vater in der Kraft des Heiligen Geistes und in Wahrheit anbeten, ohne Falschheit. Und so kann ihr Leben natürlich nicht bestehen. Aber er sagt es ganz fein, er sagt es nicht so, dass es verletzend ist für sie. Ganz wichtig, es darf nicht verletzend sein. Und trotzdem kann er die Wahrheit sagen. Und ich habe mal vor einiger Zeit ein Seelsorgegespräch gehabt mit jemandem, der schlimm in der Sünde gelebt hat. Und die hat sich dann bekehrt. 3 Kinder von 3 verschiedenen Männern, ledig. Und dann hat sie gesagt, ja, ein katholischer Priester hätte mit ihr gesprochen und er hätte sie so tief verletzt. Aber dann haben wir auch gesprochen und haben über diese Dinge auch gesprochen, diese Dinge auch geklärt. Und sie hat es angenommen. Also es ist wirklich, man kann über das Gleiche sprechen und es kann verletzen, es kann nicht verletzen. Also da müssen wir eben vom Herrn wirklich lernen, wie können wir über diese, es sind ganz delikate Dinge, wie können wir aber offen, klar die Sachen ansprechen und trotzdem nicht verletzen. Das hat der Herr so gemacht. Und dann wird, Vers 25 sagt diese Frau, ja gut, ich weiß, wenn der Messias dann kommt, der wird uns an alle offenen Fragen wird er beantworten. Sie geht also noch nicht ganz ein auf seine Antwort. Sie sagt also, du bist ein Prophet, aber wenn dann der Messias kommt, dann wird dann mal alles ganz, ganz klar. Und dann sagt der Herr, ich bin's, der mit dir redet. Schön Eindruck, das weisen wir zurück auf Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Ich bin's, der mit dir redet. Das Wort ist gekommen in diese Welt und spricht mit dieser samaritischen Frau. Dann kommen die Jünger, genau in dem Moment. Das wesentliche Gespräch ist durch. Niemand fragt, wieso sprichst du mit ihr? Und die Frau geht in die Stadt. Sie ist völlig überwältigt und beginnt, die Leute einzuladen, kommt mal her bitte, ein Mensch ist da, der hat mir alles gesagt, was ich irgend getan habe. Ja, hat er alles gesagt, was sie je getan hat? Er hat nur gesagt, 5 hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Aber das ist eine Frau, die ist völlig ins Licht Gottes gekommen. Für sie war alles aufgedeckt. Darum sagt sie, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und wir werden dann nächstes Mal sehen, wie durch diese Einladung dieser vom Messias überwältigten Frau dann eine richtige große Erweckung unter den Samaritanern losgegangen ist. Also ein wunderbares Beispiel, wie der Herr mit einzelnen Menschen spricht. Ganz anders als mit Nikodemus. Nikodemus war ein führender Richter Israels, eine angesehene Person. Sie war eine Frau. Er war ein Mann, sie war eine Frau. ja, das kann auf der gleichen Stufe. Aber dann, Nikodemus war ein Jude, sie war eine verachtete Samariterin. Und das Gespräch mit Nikodemus war nachts. Das Gespräch mit der Samaritanerin war am Tag. Also es gibt ganz interessante Gegensätze zwischen diesen beiden Gesprächen und zeigt, wie der Herr Jesus ganz individuell auf die Menschen eingegangen ist. Aber sowohl Nikodemus hat es dann gepackt, es braucht noch eine Zeit, wir werden das später im Johannesevangelium sehen, wo er dann wieder vorkommt. Und bei ihr auch noch eine, braucht es noch eine Zeit, sie hat gesagt, dieser ist doch nicht der Christus.
Den haben die Samariter also auch erwartet, oder zumindest.
Ja, natürlich, das ist der große Prophet aus 5. Mose 18, Vers 15, das war der Messias. Und andere Stellen im Gesetz Mose, die auf den Messias hinwiesen, ja. Aber für sie war es noch nicht ganz klar, dieser ist doch nicht der Messias, der Christus, der Messias. Antwort wäre, nein, natürlich nicht. Oder wenn sie sagt, dieser ist doch.
War das wieder so eine Frage, die man mitnehmen
kann? Ja, ja, ja. Das geht
auch nicht, was da ist. Bei mir ist schon übersetzt, sollte dieser etwa gar der Christus sein.
Ja, genau. Also, sie ist überwältigt, aber das kann doch nicht sein, aber eigentlich müsste es doch, oder? Also, der letzte Schritt muss dann jetzt noch geklärt werden. Ist noch nicht ganz am Ende. Aber die Leute kommen und das werden wir nächstes Mal zusammen anschauen.
Wird denn die samaritanische Bibel noch gebraucht heute von Menschen?
Ja, die Samaritaner, die üben ja ihren Gottesdienst aus. Die schlachten Passahlämmer, im Gegensatz zu den Juden. Eben auf dem Gerizim. Ja, ja.
Haben sie sich da wieder was hingebaut oder gehen sie da zu den Ruinen?
Ja, einfach auf dem Berg. Aber sie haben keinen Tempel.
War das normal, dass man am Mittag irgendwo Wasser schöpfe?
Nein, aber es ist auch fraglich, ob es wirklich mittags war.
Um die sechste Stunde.
Nach römischer Rechnung ist das 6 Uhr früh, von Mitternacht. Und nach jüdischer Rechnung wäre das 12 Uhr mittags. Aber im Johannesevangelium ist davon auszugehen, dass die römische Rechnung benutzt wird. Denn später sagt ja Johannes, um die sechste Stunde war Jesus vor Pilatus. Ja. In den synoptischen Evangelien wurde er um die dritte Stunde gekreuzigt. Ja? Die Synoptiker haben die jüdische Zählung, dritte Stunde war 9 Uhr morgens, und Johannes benutzt die römische Zählung, sechste Stunde war dann 6 Uhr morgens.
Aber wieso war Jesus dann müde, 6 Uhr morgens?
Ja, von der, das würde bedeuten, dass sie durch die Nacht gewandert sind.
Aber da sehen sie ja nichts.
Ja, bei Vollmond kein Problem. Ja. Aber es ist natürlich auch sicherer. Es ist sicherer, da kommen weniger Steine.
Ach so,
Nachtwanderung. Ja, von den feindlichen Samaritanern. Mit einer jüdischen Reisegruppe.
Haben sie auch schon Steine geworfen damals?
Ja. Bei Josephus Flavius liest man sogar, dass die Samaritaner etwa um 6 nach Christus, wenn ich mich richtig erinnere, da ist eine Gruppe zum Tempel in Jerusalem gekommen mit Totengeweihen. Die haben sie im Tempel zerstreut, um den jüdischen Tempel zu entweihen. Also das war eine schlimme Feindschaft. Ja, wir wollen noch beten.